Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey ist zurück. Wir haben eine Premiere, wir sitzen hier nämlich zu zweit vorm Mikro. Zu zweit heißt, dass der Phil auch da ist. Hi Phil.
Ein kuscheliges Hallo in die Runde.
Ich bin Sven und wir wollen reden über die Adler Mannheim. Vorweg für alle, damit es klar ist, weil auch Fragen kamen. Flo ist nicht ausgeschieden oder so, sondern hat beruflich einfach momentan so viel um die Ohren, dass wir sagen, wenn er Zeit hat, jederzeit gern dabei. Herzlich willkommen, alles gut zwischen uns, kein Ärger, kein Stress. Aber er packt es momentan einfach nicht, aber ihr werdet ihn mit Sicherheit mal wieder hören. Wir haben das jetzt einmal klargestellt und dabei ist es dann auch, aber es gibt da nichts an... worüber ihr euch Gedanken machen müsstet an der Stelle, weil es die Frage nämlich tatsächlich gab. Wir haben einiges zu bereden. Es sind einige Spiele gespielt mittlerweile. 6 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe, in der DL. Die Adler sind ein bisschen schwer in die Gänge gekommen. Auch darüber werden wir reden. Aber wir müssen natürlich zuerst reden über das, was uns alle bewegt. Also was heißt bewegt, was euch vor allem bewegt, wie wir an den Reaktionen gestern gemerkt haben, die kamen. Moritz Seider ist gestrichen worden aus dem Kader der Detroit Red Wings und in die AHL assigned worden, wie es offiziell heißt. Jetzt gab es hier schon Meldungen, Moritz kommt nach Hause. Phil, wie realistisch ist es denn, dass Moritz Seider für die Adler auflaufen wird?
Ja, meiner Meinung nach überhaupt nicht realistisch. Der Junge ist ja nicht rübergegangen, um jetzt wieder DEL zu spielen. Er wurde ausführlich getestet, würde ich mal sagen. Er hat viel Eiszeit bekommen in den Vorbereitungsspielen, hat Überzahl gespielt, hat auch die Special Teams gut bedient. Wurde auf Herz und Nieren getestet und fängt jetzt halt bei den Grand Rapids an in der AHL. Eine gute Organisation mit guten Chancen auch dieses Jahr. Sie sind recht gut aufgestellt, haben da echt gute Prospects drin, also Nachwuchsspieler, die Red Wings gepickt haben in den vergangenen Drafts und ja, auch so die Sache, die AHL ist einfach mit die beste Ausbildungsliga der Welt. Das ist Fakt. 90% der NHL-Spieler haben schon, haben mindestens in der AHL gespielt und ich glaube, das für die Ausbildung für Moritz Seider ist das der beste Weg momentan, definitiv.
Also die AHL ist natürlich auch eine sackstarke Liga, muss man einfach mal sagen. Also sie ist natürlich nicht so bequem und alles, aber für einen 18-Jährigen, man darf nicht vergessen, Seider ist 18, ist das ein ganz normaler Weg, zumal er auch in Testspielen, gerade in den letzten Wochen, 2 grobe Böcke hatte, die 2-mal zu Gegentoren geführt haben, einmal in Überzahl die Scheibe verloren und dann gab es den Shorthander und einmal ein Fehlpass direkt vors Tor, es war gegen Toronto, wo dann eingenetzt wurde. Aber alles vollkommen undramatisch. Bei den Red Wings ist es, also erstens für einen Verteidiger ist es normal. Zweitens, gerade bei den Red Wings ist es nicht so, dass sie ihre Jugendspieler direkt reinwerfen, um mal eine Zahl zu nennen. Ich hoffe, sie stimmt. Von den letzten 6 First-Round-Picks, die Red Wings hatten, sind 5 bei den Grand Rapids momentan im Einsatz. Das heißt, es ist ein ganz normaler Weg, da muss man sich keine in irgendeiner Form Sorgen machen, aber auf der anderen Seite ist auch vollkommen klar, er hatte das in einem Interview vor 2 Wochen gesagt, nach einem Training in der Mixed Zone, dass er seine Zukunft in den USA sieht und auch ganz klar den Weg Richtung AHL dann gehen wird, also alles gut.
Ja, ich glaube mal, genau, man braucht auch nichts dramatisieren. Wer vor einem Jahr gesagt hätte, Moritz Seider wird dann Nummer 6 gedraftet, ist dann im Trainingscamp bei dem entsprechenden NHL-Team, spielt da ganz viel Special Teams in der Preseason und hat ganz viel Eiszeit. Ja, den hätte man ja als größten Optimisten der Welt abgestempelt irgendwie. Also von daher, ja, ganz entspannt. Das ist der normale Weg, wie du schon gesagt hast.
Also was man nochmal rausstellen muss, ist, er hat sich ja auch lange behauptet im Kader. Also es war ja nicht so, dass er, es gab ja auch Testspieler, die drüben waren. Marcel Nöbels fällt mir ein, wo nach einer Woche klar war, es wird nichts. Yasin Elis, um mal ein Beispiel zu nennen, der es letztes Jahr versucht hat, wo auch sehr früh klar war, es wird nichts. Also die Red Wings und Iserman planen mit ihm. Ich möchte an der Stelle, ich habe gestern Jake Nagy geschrieben, unserem Freund, unserem Red Wings-Fan für Cider Watch, was wir dann etablieren werden, zeitnah, und habe ihn gefragt, wie er das sieht. Und von Jake kam die Nachricht, er weiß, dass ich sie vorlese. I honestly think this is great for him, Sven. The Red Wings will be so bad this year and Grand Rapids will be really good. He'll be in a positive environment, learning with Sedina and Valino, who will be his longtime teammates. Soll heißen, er ist einfach also er kann sich sehr, sehr glücklich schätzen. Er kommt in ein starkes Team rein. Die Grand Rapids sind in der AHL eines der besseren Teams. Er kommt genau in diese Rolle rein, wo er seine Spieler kennenlernt. Also die anderen First-Rounder, die es so gab in den letzten Jahren, die es in Detroit gab und womit er den Kern des Teams der nächsten Jahre bilden wird. Kann man das so?
Das kann man so sagen. Und Jake sagt ja auch noch ganz deutlich, die Red Wings sind diese Saison richtig schlecht. Und
brutal.
Ja, also da wird nichts mit Playoffs oder Ähnliches sein. Aber nichtsdestotrotz, Moritz Seider, und davon bin ich auch überzeugt, wird dieses Jahr auch schon den Call-up bekommen, wenn er seine Leistung zeigt in der AHL. Und wie gesagt, da habe ich keinen Zweifel dran. Ich weiß, wie es bei dir aussieht.
Also ich würde hier eine Wette anbieten. Wer einschlagen will, kann es gerne tun. mail@icezeit.fm, dass Seider diese Saison auf jeden Fall NHL spielen wird. Wer dagegen hält, gerne mit einem Einsatz melden, mail@icezeit.fm. Wir halten da gerne gegen.
Absolut.
Ja, also bei Moritz Seider sind wir entsprechend entspannt. Was auch klar ist, ist, Leon Bergmann ist bei den letzten 15 Stürmern dabei, die noch im Kader der San Jose Sharks stehen. Es gibt schon Presseberichte, die davon ausgehen, dass er in der vierten Reihe spielen wird am ersten Spieltag. Also auch da ist der Weg klar vorgezeichnet. Den werden wir in der DL nicht sehen.
Ja, genau so ist es. Also der wird wahrscheinlich sogar die Chance bekommen, sofort NHL zu spielen. Wenn auch erstmal in Anführungszeichen natürlich erstmal vierte Reihe. Aber ja, wir haben ja bei unserem Gespräch mit David Wolf schon herausgehört. David Wolf hat ihn ja in den höchsten Tönen gelobt. Also ein Spieler, der alles kann, der wendig ist, der hart spielen kann, der auch mal eklig spielen kann, der scoren kann, der Überzahl, Unterzahl spielen kann und, wenn nötig, was er ja auch gern mal noch macht, mit seinen 20 Jahren auch fighten kann. Also ein All-Around-Player und ja, ich wünsche ihm einfach nur alles Gute. Dann ist es der Weg und das ist ganz fürs deutsche Eishockey und für ihn persönlich ist es ein sehr, sehr guter Weg.
Also man muss sagen, ein junger Deutscher schafft es in die NHL, ein Stürmer schafft es in die NHL bei einem der besten Teams der NHL momentan noch. Also man darf ja nicht vergessen, die Sharks sind ein absolutes Top-Team, also die auch immer wieder Cup-Contenter sind in den letzten Jahren und da nah dran sind und bei von vielen immer noch als Favorit gehandelt werden. Im Westen, der dieses Jahr irgendwie merkwürdig aussieht, wenn ich mir so die Teams anschaue teilweise, was NHL angeht. Aber das heißt, für ihn ist das ein Riesenschritt, eine Riesenentwicklung. Vor einem Jahr noch auf dem Bauernhof, jetzt in San Jose. Grüße nach Iserlohn an der Stelle. Nein, großartig für ihn, Punkt. Man kann ja jetzt auch schon davon ausgehen, da kommen wir dann später noch zu, wenn man sich anschaut, wie Stefan Leubel momentan so spielt, dass er in Mannheim auch nicht so viel Eis sehen wird.
Ja, aber du, das ist Zukunftsmusik, das werden wir sehen im Sommer, ob Stefan Leubel dann auch den Weg rüber wählt oder nicht. Was auch meiner Meinung nach, da gibt es ja sehr differenzierte Meinungen, das ist für mich ein völlig legitimer Weg. Sobald du die Chance hast, NHL spielen zu können, nutz diese Chance. Oder ja, da ist ein unterschriebener Vertrag in der DL, ganz toll. NHL und DL haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun. NHL kann jederzeit eigentlich fast einen DL-Spieler unter Vertrag nehmen, um es jetzt mal ganz salopp runterzusagen. Von daher, Stefan Leubel werden wir sehen. Und ganz kurz nochmal auf Leon Bergmann zu kommen. Da haben wir es ja auch mit Antti Soramies gehabt in unserer Saisonvorschau. Selbst wenn er AHL spielen würde, hätte ich gedacht, ist meine Meinung oder unsere Meinung auch, dass er da nicht zurückkommt nach Mannheim. Gerade wenn du die San Jose Barracudas halt direkt vor der Haustür hast, sprich das Farmteam.
Ist auch eine ganz schöne Ecke zu wohnen, muss man sagen. Kann man aushalten.
Ganz davon mal abgesehen, natürlich, klar. Und ja, dass deine Development Coaches, du hast die direkte Verbindung zur NHL, also da bist du direkt vor der Haustür, wie gesagt, und da wäre ein Schritt zurück in die DL ein Rückschritt.
Ja, vor allem auch in dem Alter, wo du ja noch den Großteil der Karriere vor dir hast, noch vollkommen in der Entwicklung drin bist und deine Gedanken sich jetzt nicht unbedingt drum kreisen, wie, was mache ich die letzten 3 bis 5 Jahre meiner Karriere und wo ist der Anschluss danach für mich, sondern da geht es ja echt drum, alles rauszuholen aus dem, was dir die Karriere bieten kann. Und dafür ist es dann vollkommen nachvollziehbar und vollkommen klar, was die Jungs da machen und alles Gute an der Stelle und vielleicht kriegen wir mal irgendwas zu hören von Seider in irgendeiner Form. Aber wir werden auch in der AHL mit Sicherheit begleiten. Wir werden auch weiter auf die Jungs schauen. Einen, auf den wir auch schauen werden. Tobias Rieder, gehandelt als Neuzugang bei den Adlern. Es war wohl die Aussage irgendwann mal gefallen von jemandem. Rieder bleibt entweder in der NHL oder geht zu den Adlern. Das war so, zwischendrin gab es da wohl relativ wenig. Jetzt kam er ins Camp bei den Calgary Flames, hat da einen Tryout-Vertrag bekommen und kam mit den zweitbesten Fitnesswerten von allen Spielern ins Camp. Also der wollte es richtig wissen. Und hat jetzt am Wochenende einen Zwei-Wege-Vertrag unterschrieben, aber so wie es momentan aussieht, hat gleich mal zwei Tore gemacht nach einer torlosen letzten Saison gegen die Oilers, für die er letztes Jahr keinen Treffer gemacht hat. Ja, auch ein Spieler, den wir in Mannheim nicht sehen werden, aber der es wahrscheinlich in der NHL weiter packen wird. Also er scheint wohl echt überzeugt zu haben.
Ja, definitiv. So das, was man liest und was ich jetzt zumindest gesehen habe von ihm, das war sehr, sehr ordentlich. Aus Adlers Sicht, klar, müsste man sagen, leider kein Tobias Rieder in Mannheim, aber auf der anderen Seite,
er ist auch. Die DL atmet auf.
Ja. Ja, er ist aber auch, das wollte ich sagen, total überqualifiziert für die DL. Jetzt null Tore hin oder her in Edmonton. Einziges Szenario, aber das ist jetzt schon, das wäre schon Worst Case für ihn, Szenario, ist, dass er runtergeschickt wird in die AHL durch diesen Two-Way-Contract, also diesen Zwei-Wege-Vertrag, den er hat. Und würde da kein Bein aufs Eis bekommen. Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Sache, wenn du AHL spielst und statt NHL. Und dann wäre wahrscheinlich der Vertrag in Mannheim dann vielleicht doch lukrativer. Und dann könnte er bis zum 1. Februar, wenn dann die Deadline in der DL ist, was die Wechsel angeht, vielleicht doch noch nach Mannheim kommen. Aber das wäre tatsächlich das absolute Worst-Case-Szenario für ihn persönlich. Alles Gute in Calgary. Vertritt die deutschen Farben und da ist auch in einem sehr, sehr guten Team, was auch Contender ist, auf den Titel wieder. Vergangene Saison ja das beste Team im Westen gewesen.
Und dann direkt gegen Grubauer raus.
Und dann direkt gegen die Avalanche und Philipp Grubauer, ja, ausgeschieden in der ersten Runde. Die haben noch was gut zu machen.
Ja.
Jeff Ward hinter der Bande als Assistance Coach. Ja, alles Gute, Tobi Rieder, da gibt es nichts mehr sonst zu sagen.
Dann lass uns da direkt anschließen, weil wir haben viele Fragen von euch bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr mein Gesicht nicht ertragen konntet, aber es war deutlich mehr Reaktion als sonst bei einer Sendung. Ich glaube, wir machen das jetzt immer mit dem Video. Es gibt einige Fragen bezüglich Nachverpflichtung. Nach dem Motto, wenn Rieder, Seider und Bergmann nicht bei den Adlern spielen, was heißt es für den Kader, was heißt es für die Kadertiefe? Wird da was nachkommen? Werden sie nachverpflichten? Jetzt wäre zuerst meine Frage, wo kriegst du jetzt einen deutschen Spieler her, der dir weiterhilft?
Korrekt.
Bei Lizenzen, ja. Je nachdem, wie es mit Larkin dann weitergeht, muss man auch abwarten. Bekommt er einen deutschen Pass? Wenn er keinen bekommt, wäre das schon die 10. Lizenz, die man eventuell ziehen würde. Dann wäre nur noch eine zur Verfügung. Deshalb ist die Frage, wie ist da deine Einschätzung nach Verpflichtung?
Ja, gute Frage, offene Frage, ne? Also, die Tiefe fehlt vielleicht schon ein bisschen, wenn man so auf den Kader schaut. Pavel Groß ist aber auch einer, der kein Problem hat, junge Spieler einzusetzen. Sprich, auf die Jungs aus Heilbronn zurückzugreifen, besser gesagt. Samuel Suramies hat jetzt um die 8 Minuten Eiszeit im Schnitt, bisschen mehr.
Die ist zurückgegangen, Spiel für Spiel, konnte man nachverfolgen,
was sich genau, die Zahlen anschaut. Wenn man die Spiele auch geguckt hat, angeschaut hat, hast du auch gesehen, im letzten Drittel hat er meistens gesessen. Aber über 8 Minuten für einen U23-Spot ist Liga-vergleichmäßig dennoch hoch. Ich meine, Tim Stützle ist over the top mit knapp 16 Minuten irgendwas, also fast 17
aber
Minuten.
Wir müssen uns ganz kurz, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen uns ein Stück weit davon lösen, dass diese normalen U23-Spieler in der DL Stützles und Seiders und Bergmann sind. Das sind Ausnahmeerscheinungen, wie das im deutschen Eishockey, also ein Verteidiger wie Seider, ein 17-Jährigen, der in der DL so aufgetrumpft hat, weiß ich nicht, wann es der letzte war. Ein Stützler, der mit 17 das Spiel Wasser spielt. Wir haben ja auf Münchner Seite mit Schütz und Peterka auch zwei in der ähnlichen Altersgruppe. Also da tut sich einfach auch was im Nachwuchs momentan, was das angeht. Und man muss sich ein Stück weit davon lösen, dass das die normalen U23-Spieler sind, was ihre Leistungsfähigkeit angeht.
Genau. Also Gott sei Dank tut sich was im Nachwuchsbereich und wie du sagst, ja, das ist nicht der Normalfall. Also Peterka Stützle, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Nochmal, kauft euch ein Stützle-Trikot, wenn ihr eins kaufen wollt, weil es gibt es noch dieses Jahr.
Sehr lange werden die Jungs nämlich nicht in der DEL sein. Ja, aber um aufs Thema zurückzukommen. Nachverpflichtungen gerne, aber ich bin da irgendwie bei dir. Ich sehe auf dem Markt jetzt groß niemand mit deutschem Pass, den du da verpflichten könntest. Markus Eisenschmied, im Laufe des Oktobers, vielleicht Anfang November, auf dem Eis ist er ja schon ein bisschen länger. Aber natürlich auch eine super beschissene Verletzung für einen Eishockeyspieler mit der Schulter. Und ja, muss man erstmal schauen, hat er ja komplett kein Sommertraining gehabt. Aber natürlich nochmal ein Upgrade für den Kader. Aber ja, du hast auch einen Luis Brune, du hast einen Yannick Valenti in der Hinterhand noch. Yannick Valenti mit 8 Punkten in den ersten 6 Saisonspielen. Klar, spielt dort auch Powerplay, hat eine überragende Schussstatistik, 15 Schüsse, 5 Tore, haben wir eben gerade auch nochmal nachgeguckt. Überragend. Backchecking noch ein Punkt bei ihm, auch wo vielleicht noch ein bisschen Schwächen sind, was er auch ganz offen selbst zugibt, wenn man sich mal mit ihm unterhält. Ja, also du hast noch durchaus Stürmer in der Hinterhand und mit 9 Verteidiger und dann unter Vertrag stehst du auch nicht so schlecht da, würde ich sagen.
Nee, insgesamt gehe ich da komplett mit. Also ich sehe jetzt auch keinen Zwang zu neuen Verpflichtungen in irgendeiner Form, weil man geht da ja schon, ja, also du hättest natürlich, also sagen wir mal so rum, das aktuelle Adler-Team mit Seider und Bergmann noch dabei, da bräuchte man einen Titelfavoriten nicht reden. Punkt. So wird's enger, aber so gehst du immer noch mit einer kompletten Luxussituation rein. Du hast eine vierte Reihe, wenn sie den Spiel, also wie es am Sonntag, am Donnerstag war, mit Reddick, mit Gotsch, mit Radicky und mit Hungerecker. Ne, mit Kremmer und Hungerecker. Das war die vierte Reihe, wie du sie hat.
Radicky, Kremmer, Gott.
Radicky genau. Ist hochgerückt.
Ja, am Sonntag, ja.
Wir diskutieren hier live, wie ihr merkt. Das heißt, du hast immer noch also Marcel Gotsch als Center in der vierten Reihe. Ich meine, wenn man in Playoffs gesehen hat, was der für eine Bedeutung hat für dieses Team und was er leisten kann für dieses Team, da redet man, glaube ich, ein Stück weit verwöhnt und da muss man halt schon auch mal irgendwie auf dem Boden bleiben, zumal die Aussage auch war zu Saisonbeginn und die war eindeutig, bevor wir einen Alten spielen lassen, lassen wir lieber einen Jungen spielen, der einen gleichen Level bringt. Wir haben kein Problem damit, junge Spieler reinzuwerfen. Das war die Aussage und die werden bei uns spielen und wir werden dieses Konzept weiterfahren. Und deshalb ist es sehr, sehr klar, dass da erstmal nichts passieren wird, sondern Heilbronn hat jetzt etliche Spiele in Folge gewonnen, ich glaube 5, weiß gar nicht. Ich war da gegen Freiburg. Das macht schon Spaß, den Jungs zuzugucken. Auch Pierre Preto war richtig, richtig stark an dem Tag, ist zum Spieler des Spiels gewählt worden, 2 Tore gemacht. Yannick Valenti mit dem Markus Eisenschmied, Gedächtnis, Schuster aus dem linken Bullikreis im Powerplay, der auch viel, viel Speed reinbringt, der ja auch noch sehr, sehr jung ist, das darf man auch nicht übersehen. Aber dass da jetzt der Zwang ist, noch nachzuverpflichten, momentan sehe ich nicht, zumal man wirklich auch abwarten muss. Man hat nur noch 2 Lizenzen zur Verfügung und die eine Lizenz wird eventuell für Thomas Larkin gebraucht. Also was ja auch, man muss ja auch mal sagen, einen Spieler, einen ausländischen Spieler finden, mit dem man eine Lizenz zieht, der besser ist als Larkin. Auf dem freien Markt. Weiß nicht, ob du den findest, könnte eher schwierig werden. Deshalb nehme ich an, je nachdem, wie sich das mit dem deutschen Pass entwickelt, dass man die dann auf jeden Fall ziehen würde, wenn es denn notwendig wäre. Also es ist jetzt auch nicht so, kann man auch nochmal sagen, weil es die Frage gab, es ist nicht vorgeschoben, diese Verletzungsnummer Thomas Larkin ist wirklich verletzt, das ist die Info, die wir haben. Der fällt wirklich aus und das ist nichts, was jetzt irgendwo gemacht wurde, um da diese Frage mit der Lizenz ein Stück weit zu umgehen. Die Info können wir euch auch mitgeben. Ja, aber ansonsten ist auch noch die Frage da, soll man dann lieber einen Spieler weniger nehmen? Wobei meine Frage ist, Yannick Möser ist doch, kann man doch dann doch auf den Bogen nehmen und auch spielen lassen.
Ja, aber ist kein U23-Spot, ne. Zählt nicht dazu, schon in der vergangenen Saison nicht.
Okay, dann mein Fehler.
Fehlinfo. Sonst hätte er am Sonntag auch problemlos spielen können, aber er ist ja dann rausgerutscht, dadurch, dass Soramies in Heilbronn gespielt hat und Hungerecker ins Line-Up gerutscht ist, musste dann Möser als potenzieller siebter Verteidiger dann auf die Tribüne, ja. Ja, aber auch Yannick Valenti nochmal super interessanter Spieler, wenn du auch sagst, er hat die Rolle bei Heilbronn inne, was Markus Eisenschmidt bei den Adlern spielt. Ist natürlich auch die Frage, ich bin eh großer Fan davon, jungen Spielern eine Führungsrolle erstmal zu geben, bei vielleicht, ja, bei in Anführungszeichen schwächeren Vereinen, jünger oder in der Jugendmannschaft. Und wenn der in Heilbronn einfach diese Rolle Führungsspieler auch im Powerplay wichtiger Scorer einnimmt, bringt ihm das mehr in seiner Entwicklung, als wenn er bei den Adlern dann in der dritten Reihe rumspielt und kein Powerplay eben spielt. Wie du gesagt hast, oder 8 Minuten spielt oder 5 Minuten spielt, aber bei den Adlern dann eher 8. Ja, von daher glaube ich, ist es für seine Entwicklung sehr gut, erstmal da die Führungsposition auch im Powerplay in Heilbronn inne zu haben, vielleicht eine ganze Saison und dann noch gestärkter nächstes Jahr vielleicht dann in die DEL-Mannschaft zu rutschen. Also gezielter Aufbau einfach. Aber klar, die Frage ist, um nochmal auf die Ursprungsfrage zu kommen, mit dünner Kader, viel verletzen darf sich natürlich nicht. Das kannst du immer noch auffangen bis zum gewissen Grad, aber das beste Beispiel ist vielleicht auch ein bisschen München. Du kommst weit in der CHL, du hast viele Verletzte, hast natürlich Qualität hinten dran, das haben die Adler jetzt auch, aber bis zu welchem Grad kannst du diese, könntest du 5, 6 Ausfälle kompensieren? Das ist dann die große Frage, die sich dann schon stellt. Aber bringt auch nichts mit dem überaufgeblähten Kader durch die Hauptrunde zu laufen, meiner Meinung nach.
Nee, zumal Pavel auch einer ist, der seinen Kader gern zusammen hat, also gern früh zusammen hat und der kein großer Fan davon ist, Verpflichtungen während der Saison zu tätigen im großen Maße. Das bedeutet dann halt auch, dass man lieber mit dem Team spielt. Man sieht ja durchaus, dass es ein Thema ist, womit wir dann jetzt den Übergang fließend hinbekommen zur Frage Saisonstart, dass sich manche Spieler schon schwer tun mit dem System, was er spielt. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und dem Team hat, also es geht immer ums Thema Laufen, wenn ihr übrigens im Hintergrund immer schönen Ton hört, ich krieg's nicht abgestellt, was meine E-Mails hier angeht. Du hast schon gemerkt, es ging drum, laufen, laufen, laufen und da hat schon an einigen Stellen gefehlt, also gerade was Geschwindigkeit und Spritzigkeit anging, sah das einfach nicht gut aus am Anfang und gerade von Neuzugängen, wo man sich viel erhoffte, kam mir da ein Stück weit zu wenig, gerade bei 5 gegen 5.
Ja, zum einen glaube ich die Anpassung ans System, Pavel Groß, mit das sehr, sehr laufintensiv ist, wie du ja schon gesagt hast. Aber zum anderen vielleicht auch ein bisschen Anpassung an die Liga, auch an die DEL. In der KHL wird anders gespielt als in der DEL. In Finnland, wo jetzt Miksa Järvinen herkommt, wird auch anders gespielt als in der DEL. Also trotzdem, jetzt wenn du einen Järvinen hast oder einen Rendulic, ich meine, die scoren ja. Auch jetzt, gut, in Ingolstadt jetzt wieder nicht, aber davor waren es 5 Spiele, 4 Punkte oder 5 Punkte sogar beide, also 10 Punkte nach 5 Spielen, beide insgesamt, dann helfen die dir natürlich schon. Aber trotzdem vom Auftritt bis vom Gesamtbild erhofft man sich natürlich mehr, weil sie auch in der Vergangenheit gezeigt haben, was sie alles können. Aber ich bin da trotzdem, also wir sind jetzt am Saisonstart im...
Ist noch lang Weg zu gehen, 10% von der Saison, wenn überhaupt.
Natürlich wären wir gern schon weiter. Ich glaube, Pavel Groß, Mike Pellegrims wären auch gern schon weiter zum jetzigen Zeitpunkt, weil man ja schon die vergangene Saison hatte. Aber genauso nehmen sie die Jetzt-Ist-Situation auch an, weil das ist zwar eine Phrase, aber im Sport ist halt tatsächlich wenig planbar und jetzt ist es halt so, wie es ist. Und ich spiele ja trotzdem teilweise richtig gutes Eishockey, auch gegen Berlin das zweite Drittel oder gegen Ingolstadt die ersten beiden Drittel. Das hat doch schon stark an die vergangene Saison erinnert. Und wenn du merkst, Mark Katic macht ein Spinowarma, dann ist auch er endgültig in der Saison angekommen.
War übrigens ein schöner Cable Guy am Donnerstag. Wer in der Halle war und es nicht gehört hat, weiß nicht, ob es auf Magenta Sport kostenfrei abrufbar ist, am Mark Katic als Cable Guy. Sehr, sehr unterhaltsam. Aber lass uns mal dabei bleiben, ein Stück weit noch. Wir hatten diese 107 Sekunden gegen München. Du kriegst den Empty Netter, kriegst dann 2 Tore. Danach muss der arme Tim Stützle mit seinen 17 Jahren in die Mixzone, weil die Eishockey News eine Story machen will über Peterka und ihn. Und Ben Smith sind da und beide sprechen davon, dass nicht alle den gleichen Weg gehen, dass eine Einstellungssache ist. Dann siehst du das Spiel in Bremerhaven. Nach dem ersten Drittel steht es 2-0 für Bremerhaven und ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund, der schreibt, gar nicht mal so gut bisher. Und ich schreibe zurück, wieso? Das war das beste Saisondrittel. Kann es sein, dass diese 107 Sekunden auch dem Letzten in der Mannschaft klar gemacht haben, Leute, so nicht? Weil mein Eindruck ist, dass seitdem es schon sowas wie einen Weckruf gab und sie schon, Bremerhaven, wie gesagt, du lagst 3-0 hinten und das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben, weil du warst richtig gut drin und warst dominant und bist gelaufen und hast gut rotiert. Da hat ganz, ganz viel gepasst und liegst 3-0 hinten. Aber dass diese 107 Sekunden und das, was danach schon in der Kabine passiert ist, es war wohl so, dass Spieler direkt in der Kabine schon, also nicht nur Pavel in der Kabine gesprochen hat direkt danach, sondern auch von Spielern was kam, dass das so eine Art Weckruf war nach diesem Start, weil man muss ja auch sagen, man war ja gegen Nürnberg nicht gut, obwohl man gewonnen hat.
Genau, aber um auf deine Frage zu kommen, ich glaube beide, sowohl die 107 Sekunden gegen München als auch dann der 5-4-Sieg gegen Bremerhaven waren so ein wichtige Impulse, würde ich mal sagen, weil zum einen die 107 Sekunden, wo dir zeigt, ups, wir müssen mal schleunigst was an unserer Einstellung machen, weil sowas kanntest du aus der vergangenen Saison gar nicht, dass du dich aufgibst, regelrecht aufgibst, weil das nichts anderes war, das nach dem Empty Netter, als eine Komplettaufgabe der Mannschaft.
Also das war, glaube ich, auch die schlimmsten 100, also das Schlimmste, was bisher war, seitdem Pavel Groß in Mannheim ist.
Ja.
An Eishockey.
Wenn man es so runterbrechen möchte, auf jeden Fall. Und dann hast du aber in Bremerhaven, wie du gesagt hast, du hast dein System durchgezogen und wurdest dafür belohnt. Das war auch nochmal so ein Zeichen, vielleicht auch an die Neuen, sage ich mal, wobei ich nicht immer alles an den Neuen festmachen möchte. Aber, das dir zeigt, hey, wenn wir unser System durchziehen, dann werden wir dafür auch belohnt. Und seitdem sieht man ja, dass es einzelne Schritte in die richtige Richtung gibt, aber es erinnert doch schon viel, viel mehr an den vergangenen beiden Spieltagen, an die vergangene Saison, als das jetzt noch an den ersten 4 Spieltagen der Fall war. Oder dreieinhalb Spieltagen der Fall war.
Ich war ja in Bremerhaven vor Ort. Und Pavel sprach dann nach dem Spiel darüber, dass das 3-1 von Kettich, was sehr schnell nach dem 3-0 fiel, das wichtigste Tor des Tages war, weil das Team dann gesehen hat, wir können scoren, wir können Pöpperle, der bis dahin, ist ja irgendwie anscheinend immer so, wenn die Adler spielen, auswärts, dass der Torhüter nicht so schlecht ist. Wir haben es ja mit Pielmeier jetzt am Sonntag auch gehabt, wo es 2/3 hieß, Adler gegen Pielmeier. Wir können scoren und wir können das noch drehen. Und auch das schnelle 4-2 von Deschadens nach der Drittelpause zu Beginn des letzten Drittels waren so Signale dafür, dass man zurückkommen kann. Aber zum Thema Belohnung. Wir haben euch ja im Video angekündigt, wir haben Eiszeit FM Aufkleber, die uns David Wolf signiert hat, freundlicherweise. Das Gespräch könnt ihr euch alle nochmal gerne anhören, wer es noch nicht getan hat. Wir wollen die heute verlosen. Und zwar wollen wir die verlosen mit einer Frage an euch. Die Mail, beantwortet die bitte an mail@eiszeit.fm. Wir losen dann 5 aus, benachrichtigen euch und gucken, wie wir die in der Arena überreichen können. Wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit Start der deutschen Eishockeyliga zum Spieler des Jahres gewählt? Nochmal die Frage, wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit dem Start der deutschen Eishockeyliga zum Spieler des Jahres gewählt? Diese Zahl bitte gern auch, wer noch will, die Namen dazu nennen, wer es ist, bitte an mail@eiszeit.fm schicken. Wir verlosen 5 Aufkleber von David Wolf signiert von uns. Teilnahme, Rechtsweg, tralala, alles ausgeschlossen. Spart euch den Anwalt, spart uns die Kosten, alles cool. Viel Spaß beim Teilnehmen. Nochmal die Frage, wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit Beginn, seit Start der DEL zu Spieler des Jahres gewählt? Kann man nachschauen, ist kleiner Tipp, im Sonderheft der Eishockey News findet sich das auch auf einer Seite. So, jetzt dann aber nochmal zurück. Wir waren ja gerade bei den Neuzugängen. Wir haben auch eine Frage bekommen. Du hattest auch schon über Anpassungsschwierigkeiten gesprochen, die man da so hat. Bei Chad Billin sieht man es teilweise, was so das Stickhandling beim Gegenspieler angeht. Ist sehr auffällig, immer wieder diese Shotpasses, dass er da den Stick nicht in den Griff bekommt. Anderer Spieler, nachdem wir gezielt gefragt wurden, Milko Kraus hat gefragt, ich würde gern eure Meinung zu Gustafsson hören. Das scheint mir irgendwie noch nicht richtig in Mannheim angekommen zu sein. Endras scheint mir etwas stabiler, wobei hier das natürlich Jammern auf hohem Niveau ist. Gustafsson bisher unruhig. Jetzt hat er natürlich die Verletzung gehabt, weil es diesen Zusammenprall gab. Aber bisher nicht der Rückhalt, den man sich erwartet hat. Wobei gegen München wurde er natürlich auch brutal allein gelassen.
Zum einen das, ja. Zum anderen, ja, ist er momentan nicht der Rückhalt, den man sich vielleicht erwartet hat. In der CHL hat er gezeigt, wie stark er sein kann, wie viel Ruhe er ausstrahlt, wie reaktionsschnell er jetzt auch auf der Linie ist. Kommt ja sehr über sein Stellungsspiel. Aber ja, jeder, der Gustafsson schon mal auch in Schweden hat spielen sehen oder in der CHL oder in der Vorbereitung bei den Adlern, weiß, dass er mehr kann. Er weiß es auch selbst, die Trainer wissen es. Also das ist jetzt, ja, den Start unter unglücklich abzuheften, ist, glaube ich, völlig okay, aber mehr auch nicht.
Ja, gegen München hat er im ersten Drittel eigentlich Team im Spiel gehalten an einigen Stellen. Das mit seinem Stick-Save, dem einen, das war, ich habe von oben genau drauf geschaut, es war unglaublich, wo er den rausgeholt hat. Auf der anderen Seite war es in Bremerhaven so, dass mir Bremerhavener nach dem Spiel gesagt haben, Endras hat euch das Spiel gewonnen. Also im Sinne von, durch den Wechsel kam mehr Ruhe im Tor rein. Es waren jede Menge Abpraller-Tore, wobei er da unglaublich allein gelassen wurde. Auch wieder das Penalty-Killing an dem Tag überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, also das ist immer so ein Zwischenspiel. Also ich tue mir schwer damit, nur einen Torhüter allein zu kritisieren, wenn die Abwehr so im Stich lässt, wie es in den Spielen der Fall war. Wenn man da ans Gegentor denkt, München hinterm Tor, die Scheibe vor Tor im Slot vollkommen frei. Ich glaube, Rohr war es, der Freistand und Berg den Pass gespielt hat, wenn ich es richtig erinnere. Solche Sachen, da bist du als Torwart einfach der letzte Depp. Was man aber positiv rausstellen muss an der Stelle, Dennis Endras bisher phänomenal, kann man nicht anders sagen. Also Wahnsinnsniveau, Playoff-Niveau, noch Playoff-MVP jetzt auch zur Regular Season zu besichtigen.
Ja.
Also genau. Ich glaube 94% Fangquote oder so, 1,18 Gegentore pro Spiel, irgendwie so vollkommen absurde Werte. Richtig, richtig stark. Bisher wahrscheinlich der auffälligste Spieler bei den Adlern in der Saison bisher. Oder würdest du jemand anders noch mit reinnehmen?
Stützle würde ich so unterschreiben. Ja, bei Stützle vielleicht auch die komplette Reihe dann zusammen mit Ben Smith und Tommy Huchtaler. Die harmonieren einfach prächtig und sind mit Abstand die auffälligste Reihe bei den Adlern momentan.
Sehr schön am Sonntag Tommy Huchtaler nach dem Spiel im Interview bei Magenta Sport. Der arme Christoph Fetzer hat versucht, aus ihm was rauszukriegen und es kamen nur die Phrasen, die du halt dann so kriegst in so einem Moment auf dem Eis. Klar, aber das ist vielleicht momentan die stärkste Reihe bei den Adlern, muss man zurzeit echt sagen. Also das flippt, das klingt echt gut, was die drei da veranstalten. Auch Powerplay funktioniert richtig gut über viele Bereiche. Penalty Killing in manchen Spielen richtig gut, wie in Ingolstadt, wo es wichtig war, weil man viele Strafen genommen hat, dafür in Bremerhaven 3 Gegentore.
Beim dritten kamen sie gerade, ja, waren sie gerade wieder komplett, und da war natürlich auch die Ordnung, da kam noch mit Billins ein Verteidiger zurück, hat die Zuordnung nicht ganz gepasst, auf Special Teams, am Anfang ging es ja fast nur über die Powerplay-Reihe, über die Überzahl-Formation, wenn du da zu Torerfolgen kommen wolltest, dann hattest du schlechte Unterzahlspiele, hast jetzt aber auch gerade die letzten zwei Spieltage wirklich sehr, sehr stark in deinem Unterzahl gespielt, auch zu deinem Spiel vielleicht auch gefunden mit dem aggressiven Anlaufen, dass der Gegner kaum in die Aufstellung kommt. Wie gesagt, es sind viele kleine Schritte und es erinnert schon sehr viel wieder an die vergangene Saison, man muss dazu sagen, 6. Spieltag. Also.
Ja, das Thema ist, dass halt alle noch vom letzten Jahr irgendwie total verwöhnt sind und man das Gefühl hat, nach dem Motto, die Adler fliegen jetzt übers Wasser und machen einfach so weiter wie bisher. Und dann kommt halt mal so ein Spiel wie gegen Köln, wo es die Kölner gut machen. Auf der anderen Seite die Adler es aber auch nicht gut machen. Ich glaube, dass Pavel Groß da zu Recht sauer war. Also der Witz war ja, dass... wie soll ich sagen, nach dem Münchenspiel kamen ganz viele nach dem Motto, jetzt schauen wir uns mal die Pressekonferenz an und dann wird es Dampf geben. Er da ganz ruhig war und einfach gesagt hat, das war das, was wir vorausgesehen haben, das war das, was erwartbar war. Auf der anderen Seite dann aber auch, wie soll ich sagen, ein 3-0-Rückstand in Bremerhaven nicht über die Leistung erstmal aussagt, sondern einfach eine Beschreibung des Spiels ist, aber das Spiel in Bremerhaven richtig, richtig gut war. im Verhältnis dazu dann zwei Tage später, wo du denkst, so, was passiert denn hier gerade und was ist denn das für ein Ergebnis und wie passt es mit dem zusammen, was da auf dem Eis passiert? Ja.
Das, ganz kurz, um da reinzugrätschen, das zeigt natürlich aber auch, wie charakterstark, beziehungsweise wie mental stark diese Mannschaft ist, weil du liegst 3-0 hinten, klar, du machst natürlich dieses 3-1 unmittelbar danach, keine Frage, das rettet dir, das bringt dich zurück ins Spiel, ohne dieses 3-1 wären die Adler wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen, aber du liegst 3-0 hinten, du tust dir schwer, bei 5 gegen 5 Tore zu schießen, auch das Powerplay hat an dem Tag nicht geklappt, von dem Unterzahl ganz zu schweigen, also da wird es wahrscheinlich wenige geben, die sagen, ja gut, ist halt ein scheiß Tag, vierter Spieltag in der DEL, drauf geschissen, jetzt verlierst du heute halt. Auf gut Deutsch gesagt.
Frühes Spiel, weite Fahrt, genau, es war eigentlich alles angerichtet dafür, aber zu sagen, leck mich.
Genau, aber dann kommst du doch wieder zurück. Also das spricht ja ganz klar für die Mentalität und Charakter dieser Mannschaft.
Und das spricht auch für die Qualität der Mannschaft. Und kann auch sagen, ich habe mit David Wolf nach dem Spiel gesprochen an dem Tag. Er kannte mich noch und er meinte einfach, es war unglaublich wichtig, dass der Knoten geplatzt ist, weil wir nach Freitag einfach zurückkommen wollten. Also wir wollten Freitag so nicht stehen lassen. Also das war auch schon was, diese Niederlage gegen München, die Art und Weise, diese letzten Sekunden, die da echt an die Ehre gingen. Und ich glaube, man hat auch gesehen, jetzt die zwei Spiele waren schon wieder nah. Also es geht, der Weg weist eindeutig in die richtige Richtung, was das angeht. Also da können wir, es ist ja immer so, wenn du einen Podcast machst, musst du vor allem über Niederlagen reden, so eine Rekordsaison wie letztes Jahr ist ja einfach doof, weil du da nichts zu erzählen hast. Aber natürlich kannst du auch da Dinge mit rausnehmen. Was zum Beispiel auffällig ist, ist so ein rotierender Verteidiger, was viel, viel besser funktioniert mittlerweile. Thomas Popisch hat das sehr, sehr lobend erwähnt, wie variabel die spielen, wie variabel auch da die Verteidiger spielen, wie gut die reinkommen, wie laufstark die sind, wie gut der Vorcheck funktioniert. Ich finde aber auch ganz viel am Sonntag von zu sehen. Die Schussbilanz war zwischendrin, ich glaube, 25-8 oder so aufs Tor. Und da stand es gerade mal 2-0 zu dem Zeitpunkt. Und du denkst so, was ist denn das für ein Spiel? Also es ist sehr, sehr eindeutig, dass da wieder viel in die richtige Richtung läuft. Und nochmal, 116 Punkte war eine Rekordsaison für alle Spielzeiten der deutschen Eishockey-Liga. Mit diesen 52 Spielen. Und was soll sich nochmal klar machen, das ist nicht der Normalfall, sondern den Rekord zu pulverisieren mit 7 Punkten ist schon was Besonderes. Und vielleicht sollte man sich das ab und zu einfach nochmal in Erinnerung rufen, was das bedeutet. Auch, dass man durch die Playoffs gegangen ist, ohne einen einzigen Verletzten im Endeffekt. Also der Kader war ja komplett vorhanden zum Schluss. Es waren mehr oder minder alle da, alle konnten spielen. Es gab dann einen Ausfall im Finale, aber bis dahin waren alle da und das ist nicht der Normalfall. Und da so ein bisschen Demut einkehren lassen, ein bisschen die Füße am Boden lassen, wird, glaube ich, gut tun.
Amen.
Amen. Dann gucken wir einfach mal weiter. Sven Reichel fragt uns, das ist dann ein fließender Übergang zu anderen Themen, Thema kleine Eisfläche, die in den letzten Wochen aufkam. Ist das eurer Meinung nach sinnvoll und in der DL umsetzbar? Wie ist da deine? Also ich gebe mal meine vorweg. Ich halte es für einen Riesenquark, was der Weltverband da gerade produziert nach dem Motto, wir wollen internationale Turniere auf kleinen Flächen spielen, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Was ich dann aber nicht nachvollziehen kann, ist so eine Idee von wegen, ja, wenn in Zukunft neue Hallen gebaut werden, sollen da kleine Flächen rein. Weil das zu einem vollkommen Flickenteppich führt. Du keine einheitliche Struktur mehr hast. Junge Spieler, die jetzt anfangen, spielen vielleicht jede Woche auf einer anderen wie soll das funktionieren? Also ich sehe da keine Logik drin, es kostet Unmengen an Geld. Zumal ich mir manchmal die Frage stelle, ich würde gerne mal die NHL-Spiele auf großen Eisflächen sehen, weil du mit der Technik, die haben, nochmal ganz anders spielen können. So eine kleine Eisfläche bevorzugt ja, weil die ist natürlich nicht nur kürzer, sondern vor allem auch schmaler, vier Meter schmaler ist das Eis da. Was dazu führt, dass so diese, ich nenne es mal die großen, bulligen Verteidiger, die man dann manchmal in der DEL sieht und sich wundert, wieso die in der NHL so gut waren, in der DEL überhaupt nicht hinterherkommen. Mannheim hat da auch Beispiele gehabt, die letzten Jahre sehr bevorzugt werden. Sprich, du bist viel schneller am Mann dran, du nimmst dem Techniker und dem schnellen Spieler ein Stück weit den Vorteil, was seinen Speed angeht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wünschenswert ist, internationales Eishockey auf kleinen Flächen zu sehen. Natürlich passiert mehr und Coast to Coast, aber es nivelliert. Es gibt diesen großen, bulligen Verteidiger, der technisch nichts drauf hat und einfach seinen Körper reinhauen kann. Dio Phaneuf, um mal ein Beispiel zu nehmen, der einen 7-Millionen-Vertrag bekommen hat. Das ist keiner, der in der DL2 besonders auffallen würde. Und da wundert es mich schon, dass man jetzt in diese Richtung geht. Politisch kann ich es verstehen, weil man sagt, man will die NHL mehr reinbringen ins internationale Geschäft. Man will NHL unbedingt bei Olympia haben, all diese Dinge, die damit zusammenhängen, vielleicht auch mehr Spieler bei der WM haben, die man sich ans gewohnte Eis bringt. Aber ich sehe da keinen tieferen Sinn drin, das als Weltverband auszurollen über alle Maßen an der Stelle.
Ja, bin ich voll bei dir, wobei ich auch nicht glaube, dass du, wenn du bei Olympia eine kleine Eisfläche spielst, plötzlich die NHL sagt, oh ja, klasse, dann machen wir mal mit.
Versicherung ist uns egal.
Genau, Essen. Punkt 1, Versicherung egal, genau. Punkt 2 natürlich auch, ist der Markt uninteressant, wie jetzt Südkorea vor 2 Jahren. Dann spielt die NHL trotzdem wieder nicht mit. Kleine Eisfläche hin oder her, ja. Ne? Aber jetzt China natürlich 2022. Sehr interessanter Markt, großer Markt. Kunlu Red Stars in der KHL schon vertreten. Da würden sie auch, denke ich, andrehen, da bin ich mir sehr sicher, wenn es eine große Eisfläche ist. Also.
Ja, aber insgesamt, es entstehen Kosten, es ist ein mega Flickenteppich. Ich kann da ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn drin erkennen momentan. Zumal wir eher drüber reden, momentan in Deutschland Eishallen zu erhalten und es immer wieder ein Kampf ist an ganz vielen Stellen, dass eine Eishalle nicht geschlossen wird aus Kostengründen, weil die kommunalen Träger es häufig nicht finanzieren können. Und dann kommt der Weltverband und sagt, hey, lass uns mal die Eisflächen verkleinern. Wenn du eher vor der Frage stehst, schließen wir das Ding? Oder ja, das ist ziemlich weltfremd aus meiner Sicht und ehrlicherweise nicht besonders nachvollziehbar. Zumal mir auch nicht ganz klar ist, es findet ja auf vielen Eisflächen dann auch Eiskunstlauf statt, wie da eigentlich die Maßen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber vielleicht mal ein bisschen weiterdenken. Was uns zum Thema führt, kleine Eisflächen. Es gab am Sonntag ein Spiel, die Eisbären haben 3-1 verloren, bei den Adlern haben sie 4-1 verloren, was für mich natürlich im Umkehrschluss eindeutig heißt, der Gegner am Sonntag war schwächer als die Adler. Chicago Blackhawks in Berlin, NHL in Berlin, wie findest du diese gesamte NHL Global Series in der Entwicklung? Hilft das? Ist das was dich bewegt, begeistert, mitnimmt? Oder?
Mich persönlich... Begeistern ist vielleicht zu viel, aber ich finde es interessant und schön, dass es sowas gibt. Auch gerade mal die NHL ein bisschen in Anführungszeichen näher zu haben, bei sich zu haben. Es sind ja natürlich auch dann Spiele, die man sich gerne anschaut. Auch wenn natürlich jetzt so ein Spiel wie Berlin gegen Blackhawks keine Aussagekraft haben, für alle, die es noch nicht gemerkt haben.
Die Kölner Haie waren letztes Jahr in der Overtime mit den Oilers.
Ja.
Klares Signal. Stark. Wahnsinn. Stark. Das ganze Jahr gefeiert und irgendwann gemerkt, dass sie immer noch 3 Seichel als Trainer haben.
Einfach stark. Aber 3 Seichel als Trainer, da war ja natürlich auch die Geschichte Vater gegen Sohn. Ja. Jetzt haben sie gehofft, dass Cahun kommt.
Dann kriegt er keine Eiszeit, ja.
Ja, verrückt, oder? Ist frech.
Lausanne hat übrigens gestern gegen die Philadelphia Flyers gewonnen.
Stimmt. Nach 24 Minuten 4-0 geführt oder so, ne? Aber wem hilft das weiter? Ich weiß nicht, ob jetzt mehr Kinder sagen, wow, jetzt möchte ich unbedingt Eishockey spielen oder es bleibt, glaube ich, einfach in der Blase. Sonst außenrum bekommt es ja keiner groß mit, würde ich jetzt einfach mal, so ist der Eindruck auf mich einfach. Ist eine sehr schöne Sache für die, die eh schon im Eishockey sind und die sich damit auskennen, ob es jetzt den deutschen Eishockey so viel bringt. Vielleicht besser, als wenn es nicht da wäre, aber dem Großen und Ganzen pushst du damit nicht.
Nee, was ich mir halt, wenn ich mir was wünsche, dann 2017 war ich ja in Stockholm. Das waren 2 Punktspiele, also es waren 2 Ligaspiele, die es da gab. Und das war dann schon, das ist dann schon was anderes. Also wenn es um Punkte geht, wenn es Ligaspiele sind. Auf der anderen Seite hat die NHL da auch komplett versaubeutelt, das PR-mäßig gut aufzuziehen. Wer will, meine Beiträge gibt es dann auch irgendwo auf meinsportradio.de dazu damals in Kritikpunkte und war auch bei den Hockey Buddies dazu. Aber es ist halt ein schönes Event, aber man schafft nicht mehr draus zu machen, weil die DEL spielt trotzdem. Also ich kann sagen, ich habe meinen Adlerbericht schreiben dürfen für die badischen neuesten Nachrichten. Ich glaube, hat 1920 abgeschickt oder so. Mir war dann erstmal nicht nach Eishockey gucken, sondern das guckst dann danach in der Zusammenfassung. Spiel kam auch nicht im Free-TV dieses Mal, nur auf The Zone, wobei The Zone einen YouTube-Link zur Verfügung gestellt hat. Das war schon okay, aber es ist eben, ja, es ist eben einmaliges Event. Es ist nett, aber es ist nichts, was dauerhaft, ja, Nachhaltigkeit beschert. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, ob jetzt NHL-TV mehr Abos verkauft durch so ein Spiel in Deutschland. Also da wären die Zahlen mal ganz spannend, sowas zu erfahren. Ansonsten ist das ein nettes Event, sportlich, ohne jeden Wert, muss man einfach sagen. Und ich hoffe, dass sie diesmal genügend Merchandise dabei hatten, weil sonst in Stockholm nämlich versaut vor 2 Jahren. Hab
gehört, ja. War diesmal
besser, hoffentlich. Ja, schön für die Eisbären. Nächstes Jahr dann Mannheim die San Jose Sharks mit Leon Bergmann.
Why not, ja.
Da ist ja auch dann die Verbindung zu über SAP sehr schnell da. Das sieht ja der San Jose Sharks, wer es nicht weiß. Hasso Plattner, die San Jose Sharks, das einzige Team, das einem der großen 4 Ligen, das einem Deutschen gehört. Dann lass uns noch mal kurz einen Ausblick warten. 3 Spiele haben wir noch. Was wir noch lobend erwähnen wollen an der Stelle, wir haben ja letztes Jahr auch die Liga oft genug kritisiert. Bereits 2 Strafen wegen Checks gegen den Kopf. Jeffrey Likens jetzt und letzte Woche Mark Vokes, 2 Spiele. Gute Entwicklung, die sich da vollführt. Also, dass sehr früh sehr klare Signale gesetzt werden.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Gerade Checks gegen den Kopf so zu ahnden jetzt und zu sagen, hier, egal was für ein Spieler, ich meine, weder Mark Vokes noch Jeff Likens waren jetzt die bösen Buben der Liga.
Jeff, nicht Jeffrey, Entschuldigung.
Und und selbst solche Spieler dann klar die Grenzen aufzuzeigen, hier, Check gegen den Kopf, Sperre, genauso muss es sein.
Das macht Hoffnung, weil das, was da letztes Jahr so war, wollen wir ehrlicherweise nicht mehr sehen mit Kniechecks, die dann ohne Strafen blieben und sonstige Dinge und Spieler für lange Zeit rausgenommen haben. Das haben wir letztes Jahr auch oft genug gesagt. Dann lass uns noch einen kleinen Ausblick wagen. Es geht am Mittwoch nach Düsseldorf. Luke Adam, hallo, wir schauen mal vorbei.
Ist er schon in Shape?
Ja, er hat auch ein wunderschönes Tor gemacht. Ich glaube, es war letzte Woche schon.
Shorthander, ne?
Ja, war ein nettes. Wobei meine Frage natürlich ist, seit wann spielt Luke Adam Unterzeit?
Wenn es beim Schwitzen hilft und beim Abnehmen, gerne.
Er ist jetzt Papa geworden, alles gut, alles cool. Nee, die lebende Party-Legende, alles cool. Freitag kommt Wolfsburg und Sonntag geht's nach Krefeld. Alles unter 8 Punkten wäre eine Nein, 7, keine Ahnung. Was machen wir draus? Abwarten.
Ja, genau, wir haben Düsseldorf auswärts, Krefeld auswärts, Wolfsburg zu Hause. Was machen wir? Schauen wir in die Glaskugel und sagen, wir
können ja mal tippen.
Ja.
Komm, fang du mal an, ich zieh nach. Düsseldorf auswärts?
2 Punkte.
Wolfsburg daheim?
3.
Krefeld auswärts?
Krefeld auswärts ist natürlich sehr schön. Wer sich an die vergangene Saison erinnert, Krefeld auswärts, immer sehr
0,7 Sekunden Verschluss.
Immer sehr spektakuläre Spiele für Krefeld. <Ja. lacht> Aber auch zum Zuschauen macht es natürlich Spaß, wenn man nicht die Adlerbrille aufhat. Wer es nicht mitbekommen hat, Krefeld momentan ja einen großen finanziellen Problem. Herr Ponomarev möchte da nicht so seinen Pflichten nachkommen als Gesellschafter. Er hat schlicht und ergreifend nicht bezahlt.
Ich meine, dass ein Geschäftsführer in einer Pressekonferenz eine Erklärung verliest, wo ein Gesellschafter auffordert, seinen Zahlungen nachzukommen, ist echt herb und zeigt einerseits sozusagen das Gebaren des Herrn P., zeigt andererseits aber auch teilweise, man muss ehrlicherweise sagen, Eishockey in Deutschland ist und bleibt ein Zuschussgeschäft, gerade in den Bereichen. Und das ist echt übel. Und für so einen Traditionsstandort wie Krefeld, lange, jahrzehntelange Eishockey-Tradition, kann man echt nur wünschen, dass sich das irgendwie lösen wird.
Ja, definitiv. Und wie du sagst, eine Erklärung in einer Pressekonferenz vorzulesen, kommt schon der berühmten letzten Patrone gleich irgendwie. Also,
das ist die letzte, da ist nichts mehr. Also Matthias Roos hat das in einer Spieltags-PK gemacht. Das ist, also gibt es ja auch auf der Seite zu leben. Also die haben es auf der Website auch veröffentlicht.
Spieltags-PK muss man auch kurz erklären, nicht an einem Spieltag, sondern vor einem Spieltag, wenn er ein bisschen
wo man eigentlich zusammensitzt.
Die lokalen Journalisten kommen und nochmal dann
war eigentlich auch nicht,
vorberichtsmäßig.
Wo auch erfahrungsgemäß nicht ganz so viel los ist.
Ja.
Das ist dann eher ein kleiner Kreis, aber in dem Fall natürlich für Aufsehen gesorgt. Ein Tipp für Krefeld noch.
Ach, weißt du was? Sind wir gut drauf heute? Wären auch 3 Punkte, deswegen sind wir dann bei 8 Punkten in der sogenannten englischen Woche. Ich meine, die Fußballer reden ja darüber. Eishockey wird es einfach gemacht, ja, aber.
Alles gut.
Ja.
Und du? Ich glaube an einen Punkt in Düsseldorf. Ich glaube an 3 gegen Wolfsburg und an 2 gegen Krefeld. Ich werde in Krefeld vor Ort sein, wieder meinen Artikel vor Ort schreiben für die BNN. Mal gucken. Bin sehr, sehr gespannt, weil Krefeld und Mannheim sind einfach immer gute Spiele. Sie sind nie besonders eindeutig. Es ist immer was los. Es ist immer wild. Und egal, wie schlecht die Pinguine in der Tabelle stehen, wie gut die Adler, es ist immer ein geiles Eishockeyspiel gewesen die letzten Jahre. Also die in Krefeld, die in Mannheim waren häufig von ermüdender Einseitigkeit geprägt, muss man da im Gegensatz dazu sagen.
Aber in Krefeld.
Also du sagst 8 Punkte, ich sag 6 Punkte. Wir werden in der nächsten Sendung draufschauen. Ihr denkt an unser Gewinnspiel. Wer es verpasst hat, in der Mitte der Sendung gibt es die Aufkleber unsere Aufkleber zu gewinnen, die David Wolf signiert hat. Hört nochmal rein. Denkt dran, mail@eiszeit.fm eure Auflösung hinschicken. Wir danken fürs Zuhören. Das war Phil.
Vielen, vielen Dank.
Ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.